Kann man nicht leicht beheben, eventuell rüber weg.
Einfach mal lupen.
Ja, da sind wir wieder bei Einfach mal Luppen. Herzlich willkommen, so wie es gewohnt seid, jede zweite Woche wieder mal mit einem Gast. Und nachdem wir ja die letzten beiden Male schon so ein bisschen über die Welt des Fußballs hinausgeschaut haben, nämlich in den Handball und ins Tennis, wollen wir uns mal heute einer Sportart widmen, die vielleicht in Deutschland ja so ein bisschen im Schatten steht. Und die holen wir jetzt mal ein bisschen aus dem Schatten raus, beziehungsweise vor allem aus dem Schatten rausgeholt hat diese junge Dame, nämlich Aline Rotter-Focken, die ja frisch gebackene Olympiasiegerin ist. Erstmal natürlich Gratulation dazu und vielen Dank, dass du hier heute dabei bist.
Vielen Dank euch für die Einladung. Ich bin gerne dabei.
Sehr gerne. Ich habe es dir im Vorgespräch ja hier schon kurz angedroht, kann man quasi sagen. Ich bin ja nicht allein, dann könnte das hier tatsächlich ein gutes Gespräch werden. Aber der Störenfried ist wieder da. Felix, ich grüße dich.
Auch dir einen wunderschönen guten Abend, Toni. Ich bin ja immer froh, wenn ich ein bisschen Hilfe an meiner Seite habe, wenn ein Gast da ist. Und deswegen freue ich mich auch sehr, Aline, dass du dabei bist. Und auch von mir nochmal natürlich Glückwünsche. So lange ist es ja jetzt noch nicht her. Knapp einen Monat mit dem Olympiasieg. Aber trotzdem, das Sportliche mal beiseite. Die wichtigste Frage ist natürlich, wie geht's dir denn heute oder aktuell?
Ja, mir geht's natürlich sehr, sehr gut. Wie soll es mir gehen? Also sehr übermüdet, sehr verrückte Wochen hinter mir, was ich wirklich auch nicht gewöhnt bin als Ringerin oder ja, leider Randsportlerin, sagen wir es mal böse. Aber ja, ich bin happy und freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Ring, ja, Toni hat gesagt, ein bisschen im Schatten vom Fußball, das ist natürlich auch ein bisschen untertrieben vielleicht, aber wir lassen heute mal auch ganz den Ball weg nach Handball und Tennis und kommen ein bisschen zum Kontaktsport. Und Kontakt ist ja jetzt auch die letzten Monate beziehungsweise die letzten fast zwei Jahre schwierig gewesen durch Corona. Wie ist es denn im Ringen gewesen? Wie sehr wart ihr da eingeschränkt?
Ja, also Ringen ohne Körperkontakt, könnt ihr euch vorstellen, ist relativ schwierig.
Ja. Schwer und zu gewinnen vor allem auch.
Ja, es war auch wirklich, also wir sind schon kreativ geworden, aber es waren tatsächlich ein paar Wochen für einige, wo sie einfach gar nicht auf die Matte durften, wo wir uns halt irgendwie fit halten mussten, so wie viele andere, ne, im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder im Garten. Ich hatte jetzt das Glück, dass mein Mann ja auch Ringer ist und war und wir haben uns dann kurz bevor der erste Lockdown kam, eine Ringermatte geliehen und dachten, ja, jetzt machen wir ein, zwei Wochen zum Überbrücken miteinander. Ja, wir haben dann 3 Monate jeden Tag trainiert. Es war richtig heavy, aber im Endeffekt war ich dann eine der wenigen Glücklichen, die überhaupt ja an den Partner durften und das war schon Gold wert, ja.
Und er ist auch noch dein Mann.
Ja, er ist auch mein Mann. Der hatte Riesenspaß, weil er hat seine Karriere beendet und er durfte dann endlich mal wieder ran, aber ich war, oh, so genervt nach einer Zeit.
Aber er scheint sich ja ausgezahlt haben. Also hat er auch natürlich deutlich seinen Anteil an dem Sieg.
Unbedingt. Also ja, nicht nur jetzt wegen den 3 Monaten Training, auch wegen allem drumherum. Aber ja, der hat mich schon extrem unterstützt.
Ja, also so soll's sein. Du, Felix, hat schon kurz angesprochen. Du hast ja am 2. August Gold gewonnen in Tokio. Ist jetzt knapp einen Monat her. Wie fühlt sich das für dich mittlerweile an? Hast du es mittlerweile realisiert oder war das in dem Moment schon so? Wie fühlt sich's heute für dich an? Nochmal ganz anders als kurz danach?
Nee, also tatsächlich habe ich es überhaupt gar nicht realisiert. Ich habe schon immer gedacht, dass sowas lange dauert, aber dass es irgendwie gar nicht bei mir ankommt so richtig, habe ich auch nicht gedacht. Ich kann das immer noch nicht mal richtig aussprechen. Also dieses Wort Olympiasiegerin haut
ja, mich... Ja, wir machen das für dich, gar kein Problem.
Ja, das haut mich irgendwie selber noch total um. Ich glaube, es dauert noch und es dauert so bis zum nächsten großen Event, wo ich vielleicht Ringen schaue oder vielleicht bis Paris 2024, wenn ich mir denke, boah, sind die alle krass hier und ja, dann wird mir vielleicht mal klar, dass ich es auch geschafft habe, aber momentan, ja, denke ich, ich bin immer noch genau die gleiche, nur rasten irgendwie alle Leute aus. Das ist cool und verrückt.
Ja, das glaube ich. Also, um mal ein eigenes Beispiel zu bringen, bei mir war es auch irgendwie so, dass das nach großen Erfolgen auch immer so ein bisschen gedauert hat. Also, gerade wenn man sich sowas, ja, sich sowas erfüllt hat, was man sich eigentlich ja kaum erträumt hat damals, dann ist es, dann dauert das ein bisschen. Also einen Monat hat es nicht gedauert, aber direkt nach dem bei uns dann Schlusspfiff war, ist es dann wirklich schwierig, das direkt einzufangen. Das verstehe ich schon. Aber bevor wir noch mal ein bisschen genauer vielleicht auch über Tokio und deinen Olympiasieg vor Ort sprechen, wollen wir uns ja auch ein bisschen um die Sportart an sich heute kümmern, weil das sehr interessant ist. Weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Unser Vater war auch Ringer und hat gerungen vorher. Deswegen ist der Sport jetzt nicht für uns komplett neu oder so, dass wir jetzt davon noch nie gehört hätten. Was mich mal interessieren würde, wie waren deine Anfänge? Wie bist du zum Ringen gekommen? War es familienmäßig auch so, dass dir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde? Wir haben mal ganz kurz, bevor du antwortest, haben wir einen O-Ton, wo du selber einen ganz lustigen Satz darüber sagst.
Mein Opa hat gesagt, dass seine Enkel ins Heim kommen, die nicht ringen würden, aber dass jetzt ein Mädchen die Verrückteste wird, hat er, glaube ich, nicht erwartet.
Also hattest du quasi keine Wahl, so wie sie es anhört.
Ja, also mein Opa hat das, glaube ich, damals nur auf die männlichen Enkel bezogen. Und der hat auch recht behalten. Die haben es auf jeden Fall alle probiert und einige sind noch dabei. Aber ja, ich als Mädel war natürlich oder bin jetzt als die Verrückteste geendet und die gar nicht ohne Ring leben kann.
Ja, das ganz witzig. Aber wie war das ansonsten noch? Ich glaube, dein Vater war auch, oder von dem wurdest du auch trainiert,
ja,
oder?
Ja, also mein Vater hat mich eigentlich bis zu den Olympischen Spielen 2016 trainiert. Also bis ich 25 Jahre alt war. Danach bin ich umgezogen, eben wegen meinem Mann. Und ja, sie lebt im Schwarzwald und deswegen trainiert er mich nicht mehr täglich. Aber der war schon immer und auch jetzt noch Teil meines Wegs auf jeden Fall.
Ja, du hast ja mit 4 Jahren angefangen im Verein in Krefeld. Das ist schon sehr früh, oder?
Ja, das kann man jetzt auch nicht Ringen nennen. Ne? Das ist ein bisschen raufen nach Regeln und sich ein bisschen austoben und ein bisschen kloppen sozusagen. Das, was eigentlich alle Kinder machen, wenn man sie einfach mal so auf eine Matte lässt. Ne? Dann fangen irgendwie alle Kinder an, sich zu raufen. Und ja, das macht man mit 4 Jahren.
Ja, und in welchem Alter hast du gemerkt, dass es so dein Sport ist? Wann, wo du das auch richtig dann trainiert hast und gemerkt hast, du kannst das?
Ja, also ich war ja das größte Antitalent, glaube ich, das es gibt. Also ja. Ich habe mit 7 angefangen, Turniere zu ringen. Ja, schade, aber habe einfach 3 Jahre keinen Kampf gewonnen. Also ich rede jetzt nicht von Medaillen, sondern ich habe nicht mal einen Kampf gewonnen. Das war schon ziemlich bitter, weil beim Ringen tut Verlieren auch weh. Ne? Also du stehst halt einfach alleine auf dieser Matte und wirst erniedrigt. Auch schon als Kind ist es nicht so schön. Ja. Und ja, wo habe ich es gemerkt? Ich habe es, glaube ich, erst so mit 12, 13, 14 gemerkt, okay, ich bin doch ganz gut. Aber ich bin auch nicht gut von Natur aus, sondern weil ich halt hart trainiert habe.
Ja, ist ja schon eine Parallele auch zum Fußball, ne, muss man ehrlich sagen. Weil auch da ist es ja nicht so, dass immer nur die größten Talente oben ankommen, sondern auch die sich dann, auf Deutsch gesagt, dann irgendwie den Arsch aufreißen, ne, über die Jahre. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, was wir auch hier öfters schon mal im Podcast gesagt haben, dass man Talent ist das eine, ne, aber dieses aus dem Talent was machen oder wenn man eben nicht so viel Talent hat, mit Wille einfach kann man so viel erreichen und trainieren und ich glaube, das ist gerade in deinem Sport auch ein überragendes Beispiel, wie ich finde, für alle, die vielleicht am Anfang auch denken, ja, das klappt vielleicht nicht so gut, wie was man alles über Training und Leidenschaft erreichen kann und am Ende steht man da als Olympiasiegerin. Um das nochmal auszusprechen für dich.
Ja, also ich muss schon sagen, ich glaube, wenn das bei uns nicht so ein Familiending gewesen wäre und wir das nicht irgendwie so als Hobby, diese Ausflüge in die Halle gemacht hätten, dann weiß ich auch nicht, ob jetzt 3 Jahre verlieren unbedingt notwendig gewesen wären, weil das war schon hart, ne? Also selbst für jemanden, der das so mit Liebe und Leidenschaft gemacht hat. Aber ja, also ich habe das immer erlebt, dass irgendwie die schon ganz früh super erfolgreich waren, irgendwie nie ganz oben angekommen sind. Mhm. Also gerade Ringen ist eine sehr, sehr trainingsintensive und harte Sportart. Und wenn du das nicht früh genug lernst, dass du arbeiten musst, dann schaffst du bestimmt mal einen deutschen Meistertitel oder vielleicht auch mal eine EM-Teilnahme, aber mehr auch nicht.
Mhm. Ja, du hast ja auch gesagt, es war für euch ein Familiending. Wie war es denn zu Hause so am Abendtisch? Hat man da Sport und Familie, konnte man das gut trennen oder war da der Ring immer das Thema Nummer 1?
Ja, das war schon Thema Nummer 1. Also meine Mutter hat fast die Krise bekommen, mein Bruder hat natürlich auch gerungen und mein Vater und ich, wir sind schon Freaks. Also das ist bis heute so, wir können den ganzen Tag über nichts anderes reden und diskutieren, aber wir haben dann schon so klare Grenzen eingeführt. Als es dann dazu kam, dass ich auch so in Landesstützpunkt gefahren bin, immer eine Stunde nach Dormagen, eine Stunde nach Witten, dann war so klar, okay, wir besprechen im Auto, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, in der Halle und dann ist zu Hause auch mal ein anderes Thema und dann hat das schon funktioniert. Aber so an Weihnachten oder irgendwelchen Feiern, wenn meine Onkels und Cousins noch alle am Tisch sind, dann eskaliert das leider immer.
Ja, bei uns war auch mal so dann die Tante, die gesagt hat, jetzt reicht's auch mal mit Fußball. Sonst war bei uns auch mal Fußball Nummer 1. Selbst die Mutter war da heiß dabei. Da war dann immer so die Tante gesagt, jetzt reicht's mit Fußball. Im Nachhinein muss ich sagen, ja, sie hatte recht. In dem Moment fanden wir das dann nicht so schön, aber es gibt natürlich auch viele andere Sachen. Das ist natürlich klar.
Ja, also ich kann das nicht verstehen. Weil es gibt nichts Schöneres. Nein, absolut. Meine Mutter war auch so diejenige, die sich ein bisschen gewünscht hat, dass ich was anderes mache. Also nicht, weil sie Ringen blöd findet für Mädels oder so, aber die wollte halt einfach mal woanders sein. Ja. Die hat sich so eine Outdoor-Sportart gewünscht, dass sie einfach mal so am Wochenende vielleicht mal draußen sein kann. Aber ja, ich war schon immer so, wenn jemand gesagt hat, mach das nicht, dann wollte ich natürlich noch mehr. Und
ja, das habe ich auch schon mal von Toni gehört. Das ist Toni auch ein Dickkopf immer. Naja, dadurch, dass wir ja hauptsächlich über Fußball sprechen, kennen da alle mittlerweile die Regeln. Beim Ringen ist das anders und muss ich auch für mich sprechen. Ich habe mir auch dein Finale angeschaut und war mir jetzt auch nicht mehr ganz genau sicher, wofür du jetzt mal einen Punkt bekommen hast oder 4 Punkte bekommen hast. Vielleicht kannst du uns ja dann mal so einen kleinen Crashkurs geben, so was so die Grundregeln sind, was ist der Schultersieg, davon habe ich mal gehört, oder ja genau, wie werden die Punkte vergeben. Da kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen das zusammenfassen.
Ja, also Ringen sieht, glaube ich, nach außen komplizierter aus, als es ist. Man kann sich es einfach vorstellen, das große Ziel ist, den Gegner mit fairen Mitteln, also das unterscheidet uns auch von Boxen oder Judo oder MMA, ne, ohne Schläge, Tritte, irgendwelche Hebel oder Würgen, am besten mit dem Rücken auf den Boden zu bekommen. Und wenn ich ihn mit beiden Schulterblättern auf der Matte fixieren kann, ist das ein Schultersieg. Das ist wie das K.O. beim Boxen, also egal wie der Punktestand ist, wenn ich da auf dem Rücken liege, dann ist der Kampf sofort vorbei. Das ist sozusagen, mein Vater sagt immer, die Todesstrafe im Ring, das Bitterste, was passieren kann. Das passiert natürlich auch im Spitzenbereich nicht so oft. Und ansonsten versucht man halt über verschiedene Würfe und Techniken, davon gibt's mehrere tausend, technische Punkte zu erlangen. Und es gibt zwei Stilarten bei uns. Wir Frauen ringen nur Freistil. Im Freistilring darf man den ganzen Körper angreifen, also auch die Beine, die Füße und so weiter. Und im Griechisch-Römisch, das machen nur die Männer, sind nur Angriffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt. Dadurch ist natürlich sind die Mittel begrenzter. Es gibt weniger Techniken und dafür mehr so Würfe. Und ja, je höher und spektakulärer ein Wurf ist, desto höher ist die Punktzahl. Und so summiert sich das halt auf. Der Kampf geht 2x3 Minuten und entweder gewinne ich halt, weil ich mehr Punkte habe als der andere oder weil ich einen Schultersieg gemacht habe. Ja.
Ja, und beim Finale war es so, dass du einen Punkt bekommen hast, weil deine Gegnerin zu passiv war, oder?
Genau, ja, das ist jetzt auch seit ein paar Jahren ein bisschen neuer, weil klar, im Spitzenbereich, beim olympischen Finale, dann machen jetzt nicht alle die Risikotaktik und versuchen 1000 Angriffe und dadurch wollen die Schiedsrichter halt einfach uns ein bisschen animieren. Es ist immer so, dass eine dann, die weniger aktiv ist, ermahnt wird. Beim zweiten Mal kriegt sie eine Zeit, 30 Sekunden und wenn sie in den 30 Sekunden nicht punktet, gibt's einen Strafpunkt. Ja. Wenn aber danach nichts weiter passiert, dann kriegt die andere genau das Gleiche. Und dann steht's 1-1. Bei 1-1 gewinnt die mit der letzten Wertung. Also spätestens danach geht's dann ab und einer muss punkten. Aber damit wollen die halt so ein bisschen die Aktivität fördern. Also ja.
Okay, das ist grundsätzlich so, dass bei Gleichstand die mit der letzten Wertung gewinnt?
Nein, also außer du hast halt die höchste Wertung. Wenn es jetzt zum Beispiel 8-8 steht und ich habe eine Viererwertung, was im Freistil das höchste ist, und die andere hat 4-2er-Wertung, dann gewinne ich, weil ich die 4 habe. Und sonst, wenn wir die gleich hohen Wertungen haben, dann gewinnt immer diejenige mit der letzten Wertung.
Das ist interessant. Felix, das Passive ist wie wenn der Arm hochgeht beim Handball. Ja. Weißt du, dann muss losgehen, so langsam.
Dann hast du noch 6 Pässe.
Dann hast du noch 6 Pässe, genau. aber grundsätzlich ist es ja schon so. Du hast gesagt, es gibt unzählige Techniken. Einige, und da muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich mir so ein bisschen runtergeschrieben, ne? Sind zum Beispiel der Fußfeger, Innen- und Außensichel, Wendegriff mit Kopf- und Armklammer, Achselwurf, Oberschenkelgriff mit Armzug, Ausheber. Das klingt ja schon alles so ein bisschen brutaler. Die Frage ist, wie fühlt es sich dann an auf der Matte?
Ja, es klingt, glaube ich, auch schlimmer, als es ist.
Okay.
Also es wäre utopisch zu sagen, dass Ringen nicht wehtut. Also es ist eine Vollkontaktsportart und man knallt mit den Köpfen aneinander. Man fliegt auch mal nicht so schön auf eine Matte. Aber der Unterschied, glaube ich, auch ganz stark zum Fußball ist, dass es irgendwie alles kontrolliert und wir wissen, was passiert. Ne, das Erste, was wir lernen als Kinder, ist Fallen. Wir turnen ganz viel, ne, also so ein Flickflack und so weiter. Das ist für uns Grundausbildung und diese Gesamtathletik stimmt. Also es tut schon weh und nach dem Turnier hat man das Gefühl, so ein LKW ist so drüber gefahren und auch nochmal rückwärts zurück. Aber die Techniken an sich, wenn man die sauber macht, die könnte ich euch beibringen und ihr würdet euch nicht verletzen.
Okay. Ja, das nehme ich mal an. Aber lass dir gesagt sein, beim Fußball gibt es auch einige, die erstmal das Fallen üben und danach das Fußballspielen das Ganze.
Ohne Kontakt.
Sag mal, jetzt waren wir ja gerade bei, dass es auch hier und da wehtut. Was war dann so deine schlimmste Verletzung, die du bisher hattest?
Ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, eine der ganz wenigen Ringerinnen auf dieser Welt, die eigentlich keine schlimme Verletzung hatte. Also ich wurde beim Knie operiert, das war aber eher eine Entzündung. Klar, meine Schultern, meine Wirbelsäule sind jetzt schon ein bisschen voller Arthrose und abgenutzt, sagen wir es mal so. Aber sowas richtig. Ich habe mir mal als Kind den Arm gebrochen, okay, aber ja, also sonst, toi toi toi, gar nichts.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Und jetzt noch eine ganz interessante Frage. Ich habe das von dem einen oder anderen Boxer schon mal gehört, dass der auch mal seine Fähigkeiten auch schon mal im Privaten mal anwenden durfte oder musste oder was auch immer. Wie ist denn das bei dir? Gab es da schon mal Situationen, wo du gesagt hast, boah, jetzt kommt mir aber hier mein Beruf zugute. Das brauche ich gerade.
Ja, das ist so lustig, ne? Weil irgendwie jeder Mensch, wenn er mich sieht, sagt so, oh mein Gott, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich nicht sein. Und ich denke mir einfach so, ja, die Einzige, die hier keine Aggression hat, bin wahrscheinlich ich, weil ich die jeden Tag auf der Matte irgendwie losgeworden bin. Genau, gar keinen Bock. Meine Neffen wollen jeden Tag kämpfen und ich denke mir einfach so, bitte lasst mich einfach in Ruhe. Aber ja, als Kind gab es schon die ein oder andere Situation. Ich habe so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und auch eine sehr große Klappe. Und ja, der ein oder andere Junge, der mir doof gekommen ist, den musste ich leider auch mal bestrafen.
Ja, sehr gut.
Aber ja, tatsächlich habe ich gedacht, ich bin unbesiegbar durchs Ringen, aber musste dann auch lernen, dass das nicht so ist. Also.
Ja, aber das ist interessant.
Aber deinen Neffen kannst du ja ganz schnell mal zeigen, dass sie es dann nicht mehr wollen.
Ja, ich will ja, dass die ringen. Ich finde das ja auch gut. Aber wenn du so abends nach 10 Einheiten in der Woche bei denen bist und dann springen die ganze Zeit auf deinen Kopf irgendwann, kann man sich vorstellen.
Ja. Ja, aber du hast ja gesagt, wenn du auch mal verloren hast, war das ja auch vielleicht mal gegen männlichen Part, weil du hast ja in deiner Jugend auch gegen Jungen gerungen und ist ja eher auch ein männlich besetzter Sport, sag ich mal. Wie war das für dich, die Erfahrung, die du als Mädchen gemacht hast?
Ja, also tatsächlich war ich eigentlich fast nur umgeben von Jungs mein ganzes Leben und ich war ein Mädchen von 40 Kind, also von 40 Jungs ein Mädchen. Ja, ja. Das war mein tägliches Training und ich muss sagen, ich ringe lieber mit Jungs und Männern bis heute, weil das einfach, wie soll ich sagen, das ist weniger zickig als mit Mädels. Mädels sind echt, also auch mal böse, wenn die verlieren, so mit Haare ziehen und so Sachen, die der Schiedsrichter nicht sieht. Klar, aber Jungs, also wenn Jungs gegen Mädchen verlieren, das ist auch nicht cool. Also da habe ich auch schon ein paar Ausraster gerade so in der Pubertät von denen erlebt. Also für mich war es nicht schlimm, gegen Jungen zu verlieren. Aber für einen Junge war es natürlich Horror, gegen mich zu verlieren. Also
ja, verstehe ich fast.
Ja, aber die meisten Jungs können es auch echt gebrauchen, mal von dem Mädchen vermöbelt zu werden. Also,
absolut.
Schadet
absolut.
Nicht.
Auch das unterstütze ich, ja.
Ja, das ist richtig. Aber du hast ja mal gesagt, das ist ein Zitat von dir, es gibt keinen Ringer, der nicht zunächst Vorurteile gegenüber Frauenringen hat. Wie ist da die Erfahrung, die du hast? Wie bist du dem auch entgegengetreten? Weil da will man sich ja schon gegen wehren, oder?
Ja, also das begegnet mir eigentlich bis heute, außer das sind Jungs, die von klein auf irgendwie mit Mädels im Verein groß werden und vielleicht auch mal gegen die verloren haben. Aber selbst mein Mann, also der mich geheiratet hat, hat Frauenring gehasst und hat auch gesagt, um Gottes Willen, niemals eine Ringerin. Das sind so schlimme Frauen und die können nichts. Und ja, am Ende kannst du sie nur mit Leistung überzeugen und mit harter Arbeit und damit, dass du irgendwie auch die Klischees zerstörst, ne, dass du auch trotzdem eine Frau bist und trotzdem irgendwie auch was im Kopf haben kannst. Und ja, und jetzt hat sich das Bild natürlich geändert. Aber ja, die meisten Fremden reagieren immer noch auf mich auch so, wie, du bist ja, du siehst ja ganz normal aus, also krass, du bist ja voll die Frau, so, ja, okay.
Das sind ja leider die Vorurteile, die es dann immer gibt und ist ja eigentlich auch, sag ich mal, schlimm genug, dass man erst nach einem Olympiasieg oder mit einem Olympiasieg das irgendwie rechtfertigen kann oder muss, also das sollte ja eigentlich auch nicht so sein.
Ja,
ne?
Eigentlich nicht, aber wie gesagt, in der Ringerszene, die meisten Menschen sind dann überzeugt, wenn sie uns Frauen mal kennengelernt haben und wenn sie gesehen haben, dass wir auch hart arbeitende Athletinnen sind und ja.
Ja, absolut. Aber wie war es dann für dich? Ab wann hast du dann gemerkt oder das Gefühl gehabt, auch du bist, sage ich mal, so gut, dass du diesen Sport auch irgendwie professionell betreiben kannst? Ab wann war das
so? Ja, also ich glaube, da muss ich ein bisschen differenzieren. Bei uns, also unseren Sport kann man nie professionell betreiben, außer man geht zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe. Also selbst als Olympiasiegerin jetzt könnte ich nicht vom Ring leben. Also ich habe immer nebenher gearbeitet und studiert bis zuletzt. Und aber ja, wann habe ich so gemerkt, als ich dann irgendwann mal mit 10 Jahren meinen ersten Kampf gewonnen habe, dann kamen auch so die ersten Medaillen, dann kamen so Turniere, also Turniersiege. Und dann hat mein Vater auch schon gesagt, okay, jetzt langsam zeigst du endlich mal dein Potenzial, dass du schon 6 Jahre trainierst und eigentlich viel besser sein müsstest. Und ja, dann so mit 12, 13 haben wir so ein Gespräch geführt, das war eigentlich ganz cool. Da hat er dann zu mir und meinem Bruder gesagt, ob wir das richtig machen wollen oder ob wir es einfach als Hobby behalten. Und ich habe dann ganz naiv gesagt, ja, ich will alles, ich will unbedingt einen Adler auf dem Trikot, ich will Olympische Spiele und so weiter. Aber ich wusste natürlich nicht, was das bedeutet. Und ja, das war so ein bisschen unser Blutsvertrag. Und ab diesem Tag war ich Leistungssportlerin eigentlich, ne, habe jeden Tag trainiert und ja, dann kamen die ersten deutschen Meistertitel, dann kamen die ersten EM-Medaillen, WM-Medaillen und ja, aber so richtig, wann ich sagen kann, war vielleicht so mit 15, 16, wo ich dann bei der Europameisterschaft war, zum ersten Mal Nationalmannschaft und ja.
Da war der Adler auf der Brust.
Ja, genau. Das Lustige, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich irgendwie zur EM fahren muss, um einen Adler zu bekommen. Ich wollte einfach dieses Trikot haben und dann hieß es irgendwann, ja, du musst dafür aber zur EM fahren. Ich so, ach, kacke, okay, ja, dann machen wir das.
Ja, Toni weiß auch bis heute nicht, wie er da hingekommen ist mit dem Adler auf der Brust, aber
na, irgendwann war er da, ne?
Ja, ja. Auch einfach hingefahren.
Schwuppsiwupps. Ja.
Ihr habt ja verschiedene Gewichtsklassen auch bei euch. Ich meine, du hast jetzt ein Schwergewicht bis 76 Kilo die Goldmedaille gewonnen. Hast aber auch lange in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm gerungen. Wie sind da so die Unterschiede? Wie kam vor allen Dingen der Wechsel? Wie wechselt man oder wie kommt man zu der Entscheidung von 69 auf 76 zu wechseln? Hast du einfach gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Hunger, ich will mehr essen und dadurch auch im Schwergewicht kämpfen?
Ja, nee, also Hunger habe ich immer, hatte ich auch davor. Aber ja, das war erstmal ein Schock für mich, weil ich bin Weltmeisterin geworden in 69 Kilo. Ich war da Weltspitze und an der WM 2017, als ich Vize-Weltmeisterin wurde, habe ich dann nach der Dopingkontrolle die Information bekommen, dass die Gewichtslast, also geändert werden. Wir wussten, dass die geändert werden. Ich hatte so eine Hoffnung, dass es vielleicht 72 wird, weil ich musste damals schon 6-7 Kilo machen für 69 Kilo und damals war es aber so, dass wir am Abend um 18 Uhr vorm Wettkampf Waage hatten. Dann hatte ich 12 Stunden Zeit und dann am nächsten Morgen Wettkampf. Und dann wurde der Modus geändert. Die wollten, dass man nicht mehr so viel Gewicht macht, einfach der Gesundheit wegen. Ist auch verständlich. Und dann ist es so gekommen, dass wir morgens um 8 Uhr Waage haben und schon 2 Stunden später ringen müssen. Und am nächsten Tag müssen wir wieder um 8 Uhr auf die Waage mit demselben Gewicht und abends das Finale ringen.
Ja.
Und ja, wenn man so wie ich dann 6,5 Kilo über Wasser macht, dann nimmt man auch, wenn man 4-5 Kämpfe hat, einfach 3-4 Kilo zu. Und ich wusste, dass ich das nicht 2 Tage am Stück machen kann. Und dann kamen diese Gewichtsklassen. Es kam auch meine Wunschgewichtsklasse 72, aber die war dann nicht olympisch. Und dann ja kam die tolle 76 Kilo Klasse und dann noch ein Kilo weniger als vorher, 68. Und dann musste ich mich halt entscheiden. Und ja, dann bin ich lieber hoch als noch dauerhaft weiter runtergegangen. Ja,
hast dich hochgetrunken, hast ein paar Liter mehr getrunken halt.
Ja, tatsächlich war ich ja schon schwer, aber es hat schon einiges geändert. Also ich habe dann ja mein komplettes Training umgestellt. Ne? Jede Menge, noch mehr Krafttraining als vorher. Wirklich auch taktisch einiges verändert, weil das Ringen verändert sich schon. Und ja, habe einiges zum Positiven geändert. Wir wussten auch nicht, also es war der 1.1.2018, ich wusste, meine einzige Chance nach Tokio wird über 76 Kilo sein. Ich wusste aber nicht, wie gut werde ich es schaffen, da überhaupt reinzukommen. Und ja, das ist dann überraschend gut gelaufen. Also ja.
Wie ändert sich das Ringen jetzt so in einer schweren Gewichtsklasse? Hat das irgendwie noch Auswirkungen auf die Art, wie du dann ringst? Mit Sicherheit.
Ja, ja. Also je schwerer, desto statischer auf jeden Fall. Leider weniger Techniken, weniger dynamisch, aber dafür halt auch sehr, sehr physisch. Und jeder Fehler wird bitterböse bestraft. In 69 war ich dann schon mal stark genug, auch mal einen schlechten Angriff durchzubringen oder einen halb so guten abzuwehren irgendwie. Aber da, also in 76 ist es schon so, da werden weniger Techniken gemacht, aber wenn die gemacht werden, dann richtig. Ja. Und ja, es ist sehr, sehr gelenklastig und viel Gekloppe da oben, also nicht so schön, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich meine, das eine ist ja, das auf das Gewicht zu kommen. Wie schaffst du es dann auch so zu halten?
Ja, also am Ende war ich sogar zu schwer. Also das war auch irgendwie das Ziel mit Muskelmasse über 76 Kilo, also effektiver Körpergewicht zu kommen.
Ja.
Und ja, wie halte ich es dann? Wir trainieren 10 Mal. Also mein normaler Grundumsatz ist an die 4000 Kalorien gewesen pro Tag. Und die Sache war eher irgendwie genug zu essen, um genug Energie zu haben für das Training und eben keine Muskelmasse mehr zu verlieren. Und am Ende war es jetzt so, dass ich sogar 3 Kilo abnehmen musste für Tokio. Aber das ist eigentlich perfekt, weil sonst wäre ich zu leicht.
Ja, also 4000 Kalorien, das schaffe ich aktuell nicht pro Tag, die zu verlieren.
Ja. Also,
die kommen eher dazu bei mir. Aber gut,
ich das ist auch nicht mehr.
Ja, da muss Toni jetzt mal klarkommen, fett zu bleiben. Ja, 2007, um nochmal zurückzugehen, bist du ja Jugendmeisterin gewesen. Du hast auch schon gesagt, bei der Gewichtsklasse bis 60 Kilo, dann hast du 2008 den Titel auch verteidigt. Wie war das in der Jugend? Wie viel hast du wirklich auch alle Zeit und Energie ins Training gesteckt und Schule war so ein bisschen nebenbei oder war das schon schwierig, da irgendwie das Gleichgewicht zu halten?
Ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich noch viel mehr Zeit ins Ringen gesteckt und weniger in die Schule. Meine Eltern waren aber was das angeht, etwas strenger, weil die natürlich wussten, egal wie gut ich werde, vom Ringen kann ich niemals leben. Und ich war leider auf einem sehr konservativen Gymnasium, wo meine Lehrer jetzt nicht ganz so angetan waren vom Leistungssport. Und deswegen bin ich dann auch nach der 10 gewechselt auf ein Berufskolleg, bei dem auch die Krefeld-Pinguin-Spieler, also die Eishockeyspieler und so weiter, ihr Abi gemacht haben. Und dort konnte ich dann wirklich ein gutes Abitur ablegen und gleichzeitig aber auch jeden Tag 1 bis 2 Mal trainieren. Und ja, das war mega. Aber hätte man mich gelassen, ich hätte nur trainiert den ganzen Tag.
Ja, aber geschadet hat es ja nicht. Ne? Ich meine, du bist ja trotzdem dann auch direkt bei deinem ersten Start, bist ja auch deutsche Meisterin in der Gewichtsklasse bis 59 Kilo geworden. Dann hast du ein Jahr später das Abitur gemacht. Freizeit gab es dann aber gar nicht mehr, oder?
Wenig, ja. Also, ja, sehr wenig. Dadurch, dass wir ja auch immer auf Trainingspartner angewiesen sind, bin ich natürlich auch viel im Auto gesessen. Also, ich habe schon in meinem Heimatverein in Krefeld trainiert, aber war halt auch 3-mal die Woche in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs und bin eigentlich pro Woche 600, 700 Kilometer nur schon zum Training hin und zurück gefahren. Ne? Und meistens war das so, dass sofort nach der Schule ich mit meinem Vater irgendwo hingefahren bin, trainiert habe, spät abends nach Hause und ja, morgens dann wieder in die Schule. Also
das ist natürlich Wahnsinn. Also war das schwer, dann einen Partner zu finden oder gab es da schon irgendwie so Absprachen untereinander, dass man da schnell jemanden findet?
Ja, also für uns Frauen ist es auch ein bisschen leichter, weil es gibt einfach viele Jungs und so bitter das ist, aber gib mir Mittelklasse Mann und ich bin eigentlich ganz gut versorgt im Training und dadurch, dass ich auch relativ schwer bin für eine Frau, gab es auch viele Trainingspartner für mich. Aber es gab halt nie genug Frauen. Also deswegen war ich auch eigentlich immer bei den Männern im Stützpunkttraining. Das war auch nicht immer so gern gesehen im Frauenstützpunkt. Aber ich brauchte halt stärkere Gegner und die habe ich mir dann gesucht.
Gegner und keine Opfer.
Na, so schlimm war es jetzt nicht, aber.
Naja, doch. du hast das eben schon angesprochen, dadurch, dass Ringen ja wirklich ziemlich im Schatten von anderen Sportarten steht, hast du es ja eben schon gesagt, dass es allein vom Ringen ja auch gar nicht möglich war, sag ich mal, nur vom Ringen zu leben. Gibt es da auch eigentlich Unterschiede bei Frauen und Männern auch in Deutschland? Und inwieweit warst du dann wirklich darauf angewiesen, parallel was zu machen? Und wie kann man sich das vorstellen auch, was man im Ringen verdient? Ich glaube, da haben relativ wenige Leute eine Vorstellung von. Außer dass alle, beziehungsweise ich auf jeden Fall weiß, dass Aufwand und Ertrag, zumindest ein Ertrag, was Belohnung oder Entlohnung betrifft, sicherlich nicht im Verhältnis steht.
Also, wenn du Ringer wirst oder Ringerin, dann weißt du von klein auf, das kannst du nicht wegen Ruhm, Ehre oder Geld machen. Und die Unterschiede sind halt in Deutschland, dass es bei den Männern wenigstens noch eine Bundesliga gibt. Da können sie dann schon pro Kampf auch ein bisschen was verdienen und dann, die geht über 3 Monate, dann haben die schon mal 10, 15 Kämpfe und das lohnt sich dann durchaus. Also hätte ich das gehabt, dann wäre das schon sehr viel Geld mehr. Aber als Frau gibt es tatsächlich gar keine Möglichkeit. Also ich habe dann mir irgendwann, als ich Weltmeisterin war, geschafft, den einen oder anderen Sponsor zu finden. Aber auch das ist mit Frauenringen extrem schwer. Also da haben die männlichen Konkurrenten es sehr viel einfacher, allein durch diese Bundesliga-Kämpfe, weil die Bundesliga-Vereine haben natürlich Sponsoren. Wenn die dann die Männer da ringen sehen und dann sind die denen sympathisch, dann findet man sich so. Das ist beim Frauenringen noch viel schwerer als beim Männerring. Und international ist es ganz krass, weil wäre ich jetzt in Russland, wäre ich in der Türkei oder in den USA, wäre Millionärin. Also da werden auch die Frauen extrem gut bezahlt. Da dringen ein sehr, sehr hohes Ansehen. Also komplett Osteuropa eigentlich, in Asien. Mhm. Eigentlich auf der ganzen Welt fast, außer in Europa und in Deutschland. Und deswegen, es war unabdingbar wichtig, nebenher zu studieren und zu arbeiten. Also jetzt dann, kurz vor Olympia, gibt's dann schon Förderungen durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe, dass die aussichtsreichsten Kandidaten für eine Olympiamedaille sich auf das Training konzentrieren können. Das ist dann aber 1,5 Jahre und die komplette andere Zeit von Olympiazyklus muss man halt überbrücken.
Ist es denn so, dass das bei den Ländern, die du gerade aufgezählt hast, wo es einen höheren Stellenwert hat, dass das wirklich nationalitätenabhängig ist? Also dass dann auch zum Beispiel die russischen Ringerinnen zum Beispiel besser bezahlt werden? Oder hätte es auch die Möglichkeit, jetzt sage ich mal, für dich gegeben, dorthin zu gehen und dort zu ringen?
Also dann werden die Russinnen bezahlt. Also ich als Deutsche jetzt nicht. Also das ist bei uns gar nicht dieses mit der Vereinskultur. Also mein Verein ist einfach nur mein Verein. Die haben mir früher helfen können, wenn ich mal auf einen Nationalmannschaftslehrgang eingeladen war und zur Hälfte finanzieren musste. Das können die machen, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Handball oder Fußball, dass wir Verträge auch mit dem Verein haben, sondern wir sind einfach nur Mitglied. Also ich bin genauso Mitglied wie mein 6-jähriger Neffe und zahle Beitrag und das war's. Also
Aber das wertet deinen Sieg ja eigentlich nochmal viel mehr auf, weil wenn das ja wirklich in anderen Ländern viel mehr gefördert wird auch und du hast dich kommst aus einem Land, wo es halt gar nicht gefördert wird, da sich dann durchzusetzen, das wertet das ja schon nochmal auf und um dich dann auch nochmal dran zu erinnern, du bist Olympiasiegerin und da wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen drauf kommen, weil das ist ja, das hab's mir vorhin nochmal angeschaut und ich muss ja sagen, gut, man hat ja gar nicht die Möglichkeit, Ringen im Fernsehen zu schauen, außer halt dann bei Olympia und wusste nicht, dass man bei sowas auch Gänsehaut bekommen kann. Und das hatte ich irgendwie. Also vielleicht auch aus Patriotismus. Wenn da jemand Deutsches gewinnt, ist man ja immer, fiebert man ja immer mit. Aber auch in der Wiederholung habe ich da nochmal Gänsehaut bekommen. Dann auch die Freude bei dir zu sehen und die Emotionen, die ja dann auch damit einhergehen, wie man so schön sagt. Klar, ist dein größter Erfolg. Es war dein letzter Kampf in deiner Karriere. Also das Tonis letztes Länderspiel war nicht erfolgreich. Du konntest deinen letzten Kampf in deiner Karriere positiv entscheiden.
Aber es war noch nicht mein letzter Kampf, mein Junge.
fürs Land schon.
Ach ja, hört auf.
Also wenn ihr ein paar Tipps braucht für Kämpfe unter Brüdern, ich kann euch da unterstützen.
Jawohl, jawohl. Ja, sehr gut. Ja, brauchen wir nicht groß drum reden. Dein größter Erfolg bisher, oder ja, bisher ist ja Quatsch, es kommt ja jetzt keiner mehr dazu. Wieso hast du ihn eigentlich bis zum Schluss aufgehoben?
Ja, gute Frage. Ich hätte ihn auch gerne schon früher erlebt, aber dann hätte ich tatsächlich auch aufgehört. Also ich habe das schon immer gesagt, auch zu meinem Vater, wenn ich wirklich mal Olympiasiegerin bin, dann bin ich nicht so doof, jemals noch mal meine Ringerschuhe anzuziehen. Also das ist auch so lustig, weil mich jetzt alle fragen so, hörst du jetzt wirklich auf? Und ich habe gesagt, natürlich, genau jetzt. Also wäre es jetzt total schlecht gelaufen und ich wäre sofort ausgeschieden, das wäre mein letzter Kampf und das hätte mich so traurig gemacht, dann wäre es schwieriger gewesen. Aber so mit dem größten Erfolg meines Lebens aufzuhören, also ja, besser geht's nicht. Und das war schon immer so ein bisschen mein Running Gag, weil ich war oft Dritte und ich habe schon jedes Jahr irgendwie Medaillen geholt, aber war dann auch mal im Zweifeln, ob ich es jemals noch mal ganz nach oben schaffe. Und habe dann immer gesagt, ach ja, komm, ich heb es mir für den letzten, ich heb's mir auch für Tokio. So, haha, das wird so ein cooler Film. Und ja, und am Ende war es dann so.
Ja, das ist so eine schöne Geschichte, ne? Schreibt auch manchmal nur der Sport.
Das stimmt. Felix hat sich auch aufgehoben und ist am Ende nochmal abgestiegen.
Ja, manchmal klappt das halt nicht. Ja, das hätte ja bei mir auch passieren können.
Aber mal eine kurze Zwischenfrage. Also ich meine, ist es normal, sag ich mal, auch in dem Alter ungefähr aufzuhören, auch im Ring? Also vom Ganzen, du hast ja vorhin gesagt, das ist natürlich ein extrem körperlicher Sport, weil du bist ja auch noch sehr jung. Also hast ja quasi im gleichen Alter wie Felix jetzt mit dem Sport aufgehört. Wie lang stand die Entscheidung schon fest und ist das normal in dem Alter?
Also es kommt, glaube ich, ganz drauf an. Man sagt schon, das beste Ringeralter ist so zwischen 25 und 30 Jahren. Also
okay. Aber warst du spät?
Ja, Spätzünder. ja, es gibt schon auch welche, die jetzt in Rio zum Beispiel 2016 mit 33 Jahren ihre olympische Medaille geholt haben. Und es gibt Ausnahmeathleten. Und wenn es jetzt nur danach gehen würde, ob ich noch gesund genug bin, ob mein Körper noch leistungsfähig genug ist, dann könnte ich noch weitermachen. Weil, wie gesagt, ich von großen Verletzungen bisher verschont geblieben bin und glaube ich auch extrem einfach auf mich geachtet habe mein ganzes Leben. Also, ne, das ging beim, brauche ich euch nicht erzählen, das ging beim Schlaf, bei der Ernährung, aber auch in der Freizeitgestaltung irgendwie los. Und ja, ich habe schon 2016 entschieden, dass ich weitermache, aber dass ich dann nach 2020 aufhöre. Einfach, weil ich gar nicht das erleben will, dass sich eine Verletzung nach der anderen einschleicht oder dass mich vielleicht irgendwann eine Jüngere besiegt und ich diesen Absprung nicht schaffe. Ne? Das habe ich jetzt oft bei denen, die vor mir in meinem Team waren, die etwas ältere Generation, die haben das wirklich ein bisschen zu weit getrieben, meiner Meinung nach. Und das war so mein Abschreckmoment, dass ich wusste, okay, nee, ich höre auf, wenn ich fit und gesund bin. Und wenn es dann noch erfolgreich ist, ist es top. Aber wenn nicht, dann muss ich auch zufrieden sein.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das
geschafft.
Das ging mir ähnlich. Aber eigentlich wärst du ja mit 29 Olympiasiegerin geworden. Oder meinst du, dass du 2020, oder hat dir das vielleicht gut getan, dieses ein Jahr Verschieben durch Corona? Oder meinst du, das wäre egal gewesen, hättest du auch 2020 gewonnen?
Nee, tatsächlich, glaube ich, wäre ich 2020 nicht Olympiasiegerin geworden. Dadurch, dass ich ja erst so im 1.1.2018 sozusagen in die Gewichtsklasse gekommen bin, war dann ein Jahr mehr natürlich für mich überragend, um einfach auch noch stärker zu werden und mich noch besser irgendwie auch an das Ringen anzupassen. Ich habe sehr, sehr extrem gearbeitet in der Corona-Pandemie, habe echt auch nochmal meine Ernährung umgestellt, habe sehr viel im mentalen Bereich gemacht. Also ich hatte auch einfach mehr Zeit, so wie jeder. Es ist schwer zu sagen, weil beim Ringen, wir könnten das Turnier morgen nochmal ringen und es ist nicht sicher, ob ich es nochmal schaffe. Also das ist bei uns immer so und ich glaube aber nicht, dass ich 2020 geschafft hätte.
Ja, ist ja mal, im Sport kann man ja mal, weiß man ja nie, aber ist natürlich, manchen hat es geholfen, manchen hat es geschadet, bei dir auf jeden Fall sehr gut geholfen. Ja. Und dadurch, dass du ja auch wirklich vorher angekündigt hast, dass es auch dein letztes großes Ereignis ist, hat dir das vielleicht auch ein bisschen den Druck genommen?
Ja, also tatsächlich im Voraus hat es mir eher ein bisschen Druck gemacht und ich habe mir manchmal gedacht, wie doof war ich eigentlich, das immer vorher zu sagen, weil mich natürlich auch jeder drauf angesprochen hat. Und aber im Endeffekt war es dann richtig cool. Also als dann dieser Moment kam, zum Beispiel vom Olympischen Finale, und ich bin echt dann auch mal kurz nervös geworden und ein bisschen, ja, aufgeregt, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, das ist dein letzter Kampf, jetzt brauchst du auch nicht mehr dir hier in die Hose machen, jetzt genieß das einfach und geh da raus. Und ja, es war dann am Ende, war es genau richtig und gut, dass ich es gesagt habe. Aber es war zwischendurch, dachte ich mir schon, um Gottes Willen, warum habe ich das gemacht?
Ja. Nimm uns doch mal, das ist ja vielleicht ganz interessant nochmal für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, nimm uns doch mal mit, sage ich mal, zu so einem Finaltag. Wie läuft der ab? Wie war der Tag für dich, sage ich mal, vor dem Kampf? Was passiert da so?
Ja, also es ist ja bei uns so, dass wir die ganzen Vorrundenkämpfe am Tag vorher bestreiten. Bei Olympia sind es nur 3. In normalen Turnieren können das 4 bis 5 sein. Und ja, ich hatte dann am ersten Tag 3 Kämpfe, wusste dann abends, ich bin im Finale, muss dann aber nach meinem Halbfinale sofort auf die Waage und erst mal gucken, ob ich überhaupt noch was essen darf. Und in dem Fall, nein. Das ist dann auch bitter. Also, weil du den ganzen Tag gar nichts gegessen hast eigentlich und dann wieder nichts essen darf. Aber ja, ich wusste dann, ich muss am nächsten Morgen dann wieder früh raus, um 7 Uhr in die Halle fahren, auf die Waage gehen, und dann hat man erstmal fast 10 Stunden Zeit bis zum Finale. Und dann bin ich wieder ins Olympische Dorf gefahren, hab ja, mich entspannt, hab Ringen geguckt, also die anderen Gewichtsklassen, und Grace Anatomy geschaut, gelesen, geschlafen. Also tatsächlich eigentlich versucht, alles zu machen wie immer und mich nicht zu viel damit zu beschäftigen, wie krass es alles ist und was ich jetzt alles heute noch vor mir habe. Und ja, dann fährt man irgendwann, ich glaube um 6 irgendwann bin ich in die Halle gefahren. Ich war ja der letzte Kampf des Tages und da war ich dann auch noch ganz locker. Da war echt auch noch coole Stimmung. Es waren noch ein paar vom Team Deutschland dabei, haben noch ein paar Fotos gemacht und meine Haare gemacht. Dann kam Alfons Hörmer noch, hat mir viel Erfolg gewünscht, und dann irgendwann ist aber auch die schöne Zeit vorbei. Dann haben wir die taktische Einstellung gemacht mit meinem Trainer und ja, dann mache ich mich warm. Beim Ringen sind das so, ja, 35 Minuten. Böse 35 Minuten.
Ja, bist du schon einmal kaputt dann, bevor es losgeht.
Ja, total. Okay. Also so, mein Vater hat immer gesagt, du musst einmal so Blut schmecken, also so Eisen im Mund. Sonst bist du nicht bereit. Und das Schlimme ist, du stehst ja schon auf am Morgen und dir tut einfach alles weh. Also im Normalfall ist meine ganze Stirn immer auf, und ja, jetzt bei Olympia ging es total, aber trotzdem, du kannst dich eigentlich kaum bewegen. Also du hast so Muskelkater und dann musst du den wichtigsten Kampf deines Lebens ringen. Das ist richtig ekelhaft.
Ja, das glaube ich.
Ja, und dann ging es relativ schnell. Die Finalkämpfe vor mir gingen dann überraschend deutlich aus. Und ja, dann geht's in den Callroom, wo du dann deiner Gegnerin dir erstmal noch ein paar Minuten gegenüberstehst und dich anglotzt und ja, warten musst, bis es losgeht. Und ja, dann geht's raus.
Ja, und um dich nochmal so ein bisschen reinzuholen, das Gefühl, hören wir doch nochmal ein bisschen rein in den Kampf kurz.
Goldrotterfocken. Wunderbar wieder dieser Konter. Genial, wie sie das macht. Perfekt, die US-Amerikanerin wieder abgekontert. Sie führt 7-0. Noch 10 Sekunden. Aline Rotterfocken. Aline Rotterfocken gewinnt Gold für Deutschland. Was für ein olympisches Turnier von ihr. Der letzte Kampf ihrer Karriere. Sie hat sich genau dieses Finale so gewünscht, erträumt. Und jetzt liegt sie in den Armen ihres Trainers und sie rasten aus in Krefeld und in Triberg. Gold für Deutschland durch Aline Rotterfocken. Gestern schon überwältigt von den Emotionen, als die Medaille feststand. Und jetzt gewinnt sie gegen ihre Freundin.
Ja, da hast du es sogar geschafft, dass man, ich weiß gar nicht, war es ARD oder ZDF, dass da man sogar noch mal emotional wird, du. Das war auch lange, lange nicht der Fall. Wie hat sich dieser Moment angefühlt für dich, als ja Schluss war?
Oh, ich habe so oft schon darüber nachgedacht und mir das angeguckt, was ich da gemacht habe, aber irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich habe einfach nur so meinen Trainer angeguckt und gedacht so, oh mein Gott, so, wir haben es geschafft irgendwie, also gar nicht bei mir angekommen. Also ja, das nach dem Halbfinale war es ein bisschen anders. Da war ich echt komplett fertig und wusste so, oh mein Gott, das Wichtigste habe ich einfach geschafft. Aber dieser Goldmoment ist immer noch, also komplett in einem anderen Universum.
Wahrscheinlich auch der nächste Moment. Auch da hören wir noch mal ganz kurz rein in die Siegerehrung.
Medaille d'or et champion olympique, Allemagne. Gold medalist and Olympic champion, Germany.
金メダリスト、オリンピックチャンピオンはドイツ。
Alina Rutherfucken.
Was für Siege. Siege für die Ewigkeit.
Konntest du es da mit der Medaille um den Hals schon ein bisschen mehr fassen, als der Kampf direkt vorbei war?
Ja, auch da. Ich habe so oft...
Stand's halt einfach da, ne?
Ja, ich habe mir das so oft... Also, das war eine mentale Technik von mir, ne? Mir diesen Moment des Sieges und auch die Siegerehrung und so weiter auszumalen. Ich habe auch kurz vorher immer die Nationalhymne mir angehört und mir das so vorgestellt. Und als ich dann da stand, dachte ich mir so, oh mein Gott, jetzt genieß es, jetzt genieß es. Und du bist einfach nur überfordert und denkst dir so, oh krass, so nimm alles auf, aber du kannst es gar nicht. Also wenn ich es mir jetzt angucke, finde ich es fast irgendwie schöner als in dem Moment, wo ich da stand. Also.
Ja, das glaube ich. Ja. Ich muss aber kurz nachfragen, in dem ersten Ton, den wir jetzt gehört haben, hat im Hintergrund, glaube ich, ich weiß nicht, ob es dein Trainer war, so von 10 runtergezählt. Ist das denn immer so eine Hilfe, dass du dann weißt, jetzt sind noch 10 Sekunden, jetzt muss ich nur noch den Vorsprung verteidigen? Oder wie ist das da bei euch?
Ja, das war nicht mein Trainer, das waren meine Teamkollegen auf der Tribüne. Ja, also da war meine Führung Gott sei Dank so hoch, dass ist eigentlich egal, weil es hätte auch noch ein paar Sekunden länger gehen können, aber es ist halt mega gut, um ein Gefühl zu bekommen, weil wir haben halt keine Zeit, auf die Uhr zu schauen und du verlierst dann auch irgendwann das Gefühl für die Zeit und als ich das gehört habe, dann steigert sich schon so die Freude, weil dann weißt du so, okay, wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, von alleine irgendwie hinfällst, dann ja, dann gehört das dir und das war irgendwie das Coolste, ja.
Ja, 7-3 hast du gewonnen nach Punkten, was gesagt war, schon der Vorsprung war da. Gegen die Favoritin eigentlich, oder? Also du warst jetzt in dem Kampf nicht vor als Favoriten gerankt, sag ich mal. Und Adeline Gray aus den USA, das heißt auch, dass ihr auch Freunde seid. Wie ist das dann so? Ist das auch komisch, oder, wenn man gegeneinander kämpft?
Es geht so. Also ja, sie war auf jeden Fall die Top-Favoritin. Sie war die, über die alle berichtet haben. Sie war die, die sich ihren eigenen Hashtag Gray2Gold erstellt hat. Und ja, aber wir sind tatsächlich eigentlich richtig gut befreundet. In so einem Turnier kann man das ziemlich schwer ausleben.
Ja.
Da redet man dann auch nicht unbedingt viel, aber das im Ringen ist eigentlich gar nicht schwer, weil wir trainieren und kämpfen jeden Tag gegen unsere Teamkameraden und Freunde und das muss man einfach ausblenden. Und das ist uns, glaube ich, auch beiden gelungen. Also so ist da nicht.
Also seid ihr immer noch befreundet?
Ich hoffe, also danach haben wir jetzt nicht mehr so viel gesprochen. Unser einziges Treffen davor hat sie gewonnen, 2019. Sie hat mir auch echt lieb gratuliert, aber natürlich in der Dopingkontrolle und so habe ich dann auch gesehen, wie so alle Dämme bei ihr gebrochen sind. Und dann war ich natürlich auch mega betroffen. Das tut mir auch leid, aber ja, es kann halt nur eine gewinnen. Ich denke so, aber, wenn wir uns wiedersehen, dann ist alles gut.
Glaube ich auch, aber ist halt der Hashtag Great to Silver, aber das klingt immer auch noch.
Ja, das hat mein Trainer dann auch gesagt. Endlich ist es mal Great to Silver.
Ja. Wie hast du denn so in den Momenten danach oder in den Stunden danach auch so Reaktionen aus Deutschland wahrgenommen? Hast du da irgendwas mitbekommen?
Ja, also ich habe über die Wettkampftage mein Handy eigentlich immer im Flugmodus. Hab nur, wo ich im Finale war, mal ganz kurz angemacht, um kurz meine Familie anzurufen, um zu sagen, dass alles klar ist. Und habe dann schon gesehen, also als ich im Finale war, dass es irgendwie ja an die 1000 WhatsApp-Nachrichten waren. Und dann habe ich aber schnell wieder ausgemacht und habe auch, als ich dann Gold gewonnen habe, noch 3-4 Stunden gewartet, habe es dann irgendwann mal angemacht und ja, dann ging gar nichts mehr. Also es war schon, ja, das war halt eigentlich für mich das Krasseste. Also dieser Goldgewinn und dieser Erfolg war mega, aber für mich noch viel krasser ist so, dieses mega nette und coole Feedback, was ich bekommen habe und die ganze Aufmerksamkeit von Fremden, aber auch einfach von den Leuten, mit denen du jetzt über Jahre lang bist. Also ich habe noch nie so viel nette Nachrichten und Leute, die einfach weinen und sagen, du hast es so verdient. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, irgendwie ist das ein viel Mehrwert als so eine Goldmedaille, weil das sagt irgendwie aus, dass ich ein ganz guter Mensch sein muss. So, das war echt, also das Schönste an allem, ja.
Ja, auch total verdient, ne? Und dann wurdest du ja auch zu Hause gab es einen Empfang und da wollen wir aber einmal kurz auch reinhören. Da hat sich deine Mutter war auch bei dem Empfang und hat sich da auch geäußert und das hören wir uns mal kurz an und dann kannst du sagen danach, wie du den Empfang erlebt hast.
Im Wohnzimmer auf der Couch, total nervös, mit Magenschmerzen.
Pipi in den Augen,
ja. Aufregend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass vorbei ist. Ich bin da nicht so die perfekte Sportler-Mama. Ich habe immer mitgelitten und ich war immer nervöser wie Aline.
Ja, hat deine Mama den Kampf verfolgt.
Ja, meine Mutter ist eine klassische Mama. Also, die freut sich für mich. Aber die ist, glaube ich, einfach nur froh, dass es echt vorbei ist. Also, die hat so gelitten die letzten Jahre. Also, ich weiß auch einmal 2017 habe ich ja mein Handy einmal angemacht und dann hat sie so versehentlich in die falsche Gruppe geschrieben. So, oh, ich habe mich schon wieder übergeben und so. Und ich so, Mama, ich so, entspann dich mal. Das ist nur Sport. So, ich bin gesund, alles ist gut. Also, ne? Aber ja, die ist jetzt, glaube ich, froh, dass sie dich das nie wieder angucken muss, obwohl sie es natürlich auch gerne gesehen
hat. Und der Empfang, das war für dich schon auch ein besonderer Tag, oder?
Ja, total. Also, das ist ja auch irgendwie das Coole, wenn man an zwei Orten zu Hause ist. Zuerst dann in Krefeld mit, ja, an die 300 Menschen, wo ich auch keine Ahnung, wie viele schon Jahre nicht mehr gesehen habe, wegen Corona natürlich und ohne Ende Kinder und Fotos und Freunde und ja, drei Tage später dann dasselbe nochmal in Triberg, in meiner zweiten Heimat, wo dann, ja, nur 200 waren, aber auch wieder so viele Leute und ich dachte mir so, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Menschen kenne und ja.
Ja, mega. das wird dir wahrscheinlich noch ein bisschen länger so gehen jetzt, gerade auch in deinem Ort. Wenn du jetzt mal so einen Monat nach deinem Karriereende auch auf deine Karriere so ein bisschen zurückschaust, was ist da jetzt vielleicht mal unabhängig, Olympiasieg haben wir besprochen, besonders in Erinnerung geblieben? Was ist so das Fazit deiner Karriere? Hättest du irgendwas anders gemacht? Bist du vollends zufrieden?
Ja, jetzt im Nachhinein sagt man ja immer, ich hätte nichts anders gemacht und
meistens stimmt's nicht.
Ja. vollends zufrieden. Also leider fehlt mir der Europameistertitel bei den Frauen.
Ja, mir auch. Ja. Macht dir keine Sorgen.
Mir auch.
Man kann ja auch ohne glücklich werden, denke ich.
Ja.
Ja, genau. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Aber ich sehe es trotzdem nicht, mich da nochmal irgendwie für zu trainieren. Deswegen... ja, ich glaube schon, dass irgendwie alles notwendig gewesen ist, um da auszukommen, wo man ist. Mit Sicherheit hätte man auch ein paar Dinge anders machen können oder besser oder vielleicht auch einfach mal weniger. Also bei mir war es eher alles immer ein bisschen too much oder ich habe auch zu viel gemacht. Aber ich bereue auf jeden Fall gar nichts. Und ich habe immer, auch bevor das jetzt so wunderschön geendet ist, gesagt, okay, Ringen hat mir so viel gegeben, ich habe so viel erlebt und ich war auch davor erfolgreich, ich hatte unglaubliche Momente und egal was kommt, ich brauche mir nie was vorzuwerfen und habe jeden Moment genossen und das ist auch so. Und das ändert jetzt natürlich auch der Olympiasieg nichts, das macht so noch besser, aber auch die ganze Zeit davor war, also ich habe es geliebt, Ringerin zu sein und mir fehlt's auch total und trotzdem weiß ich, dass es richtig ist, jetzt aufzuhören.
Ja, das ist ja besonders bemerkenswert, würde ich mal sagen, weil viele, das ist ja auch gesagt, und ich glaube, das ist im Fußball auch so, die merken vielleicht, wenn sie ganz ehrlich sind, dass sie eigentlich aufhören sollten, aber können dann irgendwie doch nicht loslassen. Und ich glaube, das hast du geschafft, ohne dass man das Gefühl hat, okay, du mochtest jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Begeisterung für diesen Sport, die ist dir heute noch anzumerken, die ist dir, glaube ich, wahrscheinlich immer da gewesen, gerade wenn du beschreibst, wie viel du trainiert hast und wir kennen da so ein paar Geschichten auch von unserem Vater, der damals gerungen hat, wie viel Arbeit dahinter steckt, das ist schon bewundernswert. Aber gut, jetzt ist nun mal vorbei, du bist jetzt quasi auch Rentnerin, so wie Felix. Wie sieht denn dein Alltag jetzt aus? Wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Spektakulär, unspektakulär manchmal, also ich habe jetzt, es haben sich natürlich ein paar mega coole Türen für mich geöffnet. Ich hatte schon davor vor, irgendwann mal so ein bisschen in diese Speaker-Richtung zu gehen oder halt einfach so ein bisschen, ja, von meiner Zeit zu berichten. Das ist jetzt alles ein bisschen schneller losgegangen, weil natürlich durch den Olympiasieg da mehr Interesse dran ist. Und dadurch werde ich jetzt in nächster Zukunft einige Vorträge halten, habe auch echt ein paar coole Einladungen bekommen und bin aber trotzdem schon wieder am Arbeiten, also die zweite Woche jetzt, und arbeite als Gesundheitsmanagerin weiter in meiner Firma. Mache meinen Haushalt, koche, putze, ganz normal, aber mit ganz viel wenig Schlaf und jede Menge Termine und dauernd klingelt im Telefon, aber wirklich durchaus positiv und tolle Sachen, wofür ich dankbar bin.
Ja, das kann ich verstehen, ja. Ist es denn jetzt so, dass du trotzdem, sag ich mal, das Ringen jetzt, ist es so, dass du es komplett aufgegeben hast, oder ist es so, dass du es doch noch freizeitmäßig vielleicht noch so ein bisschen weiterführst? Und kannst du dir auch vorstellen, irgendwie vielleicht Trainerin oder sowas zu werden?
Also ich dachte, ich höre erstmal jetzt ganz auf und irgendwann fange ich wieder so ein bisschen an. Aber tatsächlich war ich letzte Woche, 3 Wochen nach meinem Olympiasieg, wieder auf der Matte. So schnell war ich noch nie nach einem Turnier wieder auf der Matte freiwillig. Aber es war halt auch nur so zum Spaß. Also es war so ein bisschen Technik machen, ein bisschen spielen und Hauptsache mal bewegen und schwitzen und Leute wiedersehen, mit denen du sonst jeden Tag verbracht hast. Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, das mindestens einmal die Woche weiterzumachen und einfach auch drin zu bleiben. Und langfristig denke ich schon, dass ich irgendwie als Trainerin arbeiten werde. Ich fange ab Januar auch beim Deutschen Ringerbund an zu arbeiten, aber erstmal in einer Referentenstelle, also Homeoffice und sehr theoretisch. Aber früher oder später denke ich schon, dass ich noch mehr Zeit auf der Matte verbringen werde wieder, und darauf freue ich mich auch.
Ja, und zur Not, wenn du gar nicht anders mal kannst, ne, dann hast du deinen Mann da, dann kannst du ab und zu mal kämpfen dann.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Letztes Mal hat's geklappt.
Ja, aber weil er ist halt griechisch-römisch-Ringer, wie ich gesagt habe, die andere Stilart. Also war es auch relativ schwer, sich erstmal so einzugrooven. Ja. Er ist ultra viel stärker als ich, trotz dass er seine Karriere beendet hat. Und so richtig verlieren kann keiner von uns. Deswegen war das schon manchmal.
Ja, du kannst ja einfach deinen Stil kämpfen.
Ja, aber leider. Ohne Training bin ich jetzt einfach zu schlapp.
Du bist da raus.
Ja, aber jetzt haben wir viel Ringen gehört. Bleibt jetzt natürlich auch Thema, aber wie du ja vielleicht gehört hast, haben wir ein bisschen was mit Fußball zu tun, und deswegen wollen wir das vielleicht mal so ein bisschen vergleichen, denn klar, Fußball, brauchen wir nicht drum reden, ist Nummer 1. Ringen leider so ein bisschen Randsportart. Was meinst du denn, was sich so ändern muss, damit auch so mehr Leute so ein bisschen Ringen auf dem Schirm haben und auch sich mehr dafür interessieren und vielleicht dann auch jüngere Leute sagen, komm, ich probiere das mal aus?
Also beim Ringen, wo soll ich anfangen? Also ich glaube schon, dass es nicht jetzt an unserer Sportart liegt oder auch am Regelwerk. Ich glaube, wir brauchen unbedingt viel, viel mehr Präsenz einfach in den Medien und einfach mal Sendezeit, wo auch dann jemand kompetent ist, vielleicht einfach auch mal kurz die Regeln erklärt und auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen gibt, weil eins ist Ringen auf jeden Fall, das ist für Kinder die beste Grundausbildung, die man haben kann, auch wenn man gar nicht beim Ringen bleibt. Bei uns wird so viel geturnt, bei uns wird einfach der ganze Körper trainiert, ne? Die komplette Athletik, aber auch diese Werte wie Respekt und Fairplay, Disziplin und auch dieses so, ja, was Sport halt allgemein macht, ne, dass jeden so zu nehmen, wie er ist, egal welche Nationalität, und das ist beim Ringen ganz wichtig, jeder Kampf endet und beginnt mit dem Handschlag. Und ich glaube, wenn die Gesellschaft mehr wüsste, dass es beim Ringen eigentlich mehr um diese Werte geht, um das faire Kräftemessen, ohne das Verletzen voneinander, dann würden die Leute, glaube ich, auch positiver darauf reagieren. Aber es fehlt einfach an Medienpräsenz, es fehlt an Menschen, die da Bock drauf haben und die das kennenlernen wollen. Weil wenn sie es dann kennen, erlebe ich wenige, die sagen, boah, nee, Ringen, das ist nix. Also, ja.
Ja, das glaube ich.
Das ist ja gerade auch für junge Mädchen, glaube ich, habe ich jetzt in meinem Umfeld auch noch nie gehört, dass ein junges Mädchen zum Ringen geht. Aber was kannst du denen raten zu sagen? Also klar, das Beste ist ja nun mal jetzt auch so ein Olympiasieg, den du errungen hast, um vielleicht auch auf aufmerksam zu machen, dass das auch für Mädchen interessant sein kann. Was würdest du denn den Mädchen raten, einfach mal das auszuprobieren, oder?
Ja, sich einfach mal trauen. Also das Lustige ist ja auch, uns schicken ganz viele Eltern ihre Kinder, die extrem schüchtern sind und sagen, oh komm bitte, mach den mal ein bisschen tough oder mach einen Mann aus meinem Sohn. Und genauso gibt es da Kinder wie mich, die diese klassischen ADHS-Kinder sind, mit denen niemand fertig wird und die sich an keine Regel halten können, gefühlt. Und eigentlich ist Ringen auch für die was. Und Mädels sind meistens in der Gruppe immer die etwas leiseren, die etwas schüchterneren und die nicht so ja direkt drauf losbrechen. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass sie es so ein bisschen ausprobieren. Weil Mädels zu trainieren macht auch unglaublich viel Spaß im Ring. Also wenn ich Trainerin werde, ich werde nur Mädchen trainieren. Weil so kleine Jungs, boah, die sind so anstrengend, ne? Die kloppen sich den ganzen Tag, ne? Die müssen sich immer beweisen, dass sie die Stärksten sind. Die Mädels aber, die hören wirklich zu. Die wollen so die Techniken lernen. Und ja, das ist so schön zu sehen, wie sich deren Persönlichkeit auch entwickelt, ne? Ich meine, das kann jeder Sportart, aber das kann Ringen echt, also aus so einer schüchternen Maus auch ja ein toughes Mädel zu machen. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass sich das mehr trauen.
Ja, ich glaube, du hast sehr gut zugehört damals und hast ja wahnsinnige Erfolge erzielt. Und ich hoffe, dass wir auch mit diesem Podcast hier das Ringen noch mal ein bisschen ins Gespräch bringen können und ja, glauben können, das nur unterstützen, was du gesagt hast. Und auf diesem Wege dir zu gratulieren zu deiner Karriere, dir zu danken, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ein bisschen mit uns übers Ringen zu quatschen. Und ich entlasse dich mit einer kleinen letzten Frage. Und zwar, was glaubst du, in wie vielen Sekunden du Felix niederringen würdest? Der hat vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten hat er mal so circa 80 Kilo gewogen.
Ich wollte gerade sagen, wie viel wiegt der so?
Jetzt weiß ich nicht mal genau, ist auf jeden Fall mehr geworden.
Um die 80.
Plus minus.
Und ja, er kann gar nichts.
Tatsächlich, also hast du schon mal jemals irgendwen so... Ja. Angefasst, also kampfsportmäßig, nicht irgendwie.
Ja, er will gegen Vater da, also wenn
gegen mal ein bisschen,
ja, hat er mal so, aber das war halt so, also ist gar nicht mal gewichtsmäßig keine Chance gehabt, aber es gibt ja also die Griffe und Techniken, der Master, da brauchst du ja nur einen Fehler machen, das nutzt er ja dann sofort aus, oder?
Ja. Aber kurze Frage nochmal.
Brauchst
von
gar
mir.
Keinen Fehler machen, glaube ich.
Kurze Frage, bevor ich die andere beantworte. Wart ihr denn jemals beim Ringen oder wart ihr immer, also wenn euer Vater auch Ringer war?
Ja, aber das haben wir nicht mehr bewusst mitbekommen. Das war eigentlich, da waren wir entweder sehr klein oder noch gar nicht auf der Welt.
Okay, krass. Und wie kann euer Vater das dann ertragen, dass beim Fußball manche ohne Körperkontakt hinfallen? Das ist für uns Ringer manchmal echt schwer zu ertragen.
Ja, ja, das stimmt. Und die tun sich viel mehr weh als ihr, ne? Ja. Das kommt auch noch dazu. Ja, ja. Scheint jedenfalls so.
Ja, aber um zu der Frage zurückzukommen, also ich glaube schon ein paar mehr Sekunden, aber... Also, ja.
Ja, ein bisschen kann ich ja weglaufen.
Ja, genau.
Aber genau. Nur im Kreis.
Genau, darauf kommt es an, ob du die Matte verlassen darfst oder nicht. Aber also ich denke, unter einer Minute brauche ich auf jeden Fall.
Ja, ich fürchte auch.
Ja. Ja, so ohne dich schlecht machen zu wollen.
Nein, ich verstehe das.
Also Aline, vielen Dank, dass du hier dabei warst und ja, dir alles Gute für die Zeit nach der Karriere.
Danke nochmal für die Einladung und euch natürlich auch alles Gute.
Danke von meiner Seite auch nochmal danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Guten Tag, mein Name ist Micky Beisenherz und das ist Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelett, ihr fast werktäglicher News-Podcast, in dem ich Sie mit wechselnden Gästen darüber informiere, was am jeweiligen Tag Thema ist. Und hey, wer könnte Ihnen das besser liefern als die als der Mann Ihres Vertrauens? Ich. Und wenn ich es nicht bin, dann vielleicht die Menschen, mit denen ich über die Themen des Tages spreche.
Guten Morgen, Niki Hassania,
Jasmin Schreiber,
Markus Feldkirchen,
Luisa Dellert,
Peter Wittkamp,
Anne Tesfaye,
Jakob Lund,
Eva Schulz,
Benjamin von Schuckheimer,
Dax Werner,
Jakob Damari,
Thomas Mutilo,
Mischke,
Ariana
Babasili,
Guten Morgen, Miki.
Was sind die Schlagzeilen des Tages? Was sind die Aufreger, die Gewinner, die Verlierer, die Überraschungen des Tages? In diesem Podcast informieren wir Sie über alles, was berichtenswert ist, dass Sie gut informiert in den Tag gehen und möglicherweise den ein oder anderen schlauen Gedanken mitnehmen und möglicherweise vielleicht sogar auch ein bisschen lachen können. Denn Information, Orientierung, Einordnung ist das Gebot der Stunde. Wie sagt man so schön? Wir hören uns.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.